Hunger. Trotz aller Unterschiede der klimatischen Gegebenheiten und Pflanzen gilt für die verbreiteten Getreidearten, die bei optimalen Temperaturen angebaut werden, die Faustregel: Jeder Grad Erwärmung mindert den Ertrag um 10%. In manchen Schätzungen liegt die Zahl noch höher. Das bedeutet, wenn die Erde am Ende des Jahrhunderts 5 Grad wärmer ist, stehen uns 50% weniger Getreide zur Verfügung, um damit die 50% mehr Menschen zu ernähren, die es laut Hochrechnungen dann geben wird. Oder sogar noch weniger, denn die Erträge sinken schneller, je wärmer es wird. Bei den Proteinen ist es noch schlimmer. Man braucht 8 Kilo Getreide, um 1 Kilo Hamburgerfleisch zu erhalten, aus einer Kuh, die ihr Leben damit verbrachte, die Atmosphäre durch Methanrübser zu erwärmen. Weltweit betrachtet macht Getreide etwa 40% unseres Speiseplans aus. Rechnet man Sojabohnen und Mais dazu, kommt man auf 2/3 aller vom Menschen aufgenommenen Kalorien. Insgesamt, so schätzen die Vereinten Nationen, wird die Erde 2050 fast doppelt so viel Nahrung brauchen wie heute. Und obwohl diese Zahl auf Spekulationen beruht, ist sie nicht schlecht. Optimistische Pflanzenphysiologen werden darauf hinweisen, dass die Getreidemathematik nur für die Regionen gilt, in denen bereits heute die optimale Anbautemperatur herrscht. Und sie haben recht. Theoretisch wird die Erderwärmung es uns erleichtern, Weizen in Grönland anzupflanzen. Doch wie ein wegweisender Aufsatz der Wissenschaftler Rosamond Naylor und David Battisti herausstellt, sind die Tropen bereits jetzt zu heiß, um dort effizient Getreide anzubauen. Und die Regionen, in denen die großen Mengen produziert werden, verfügen heute über die beste Wachstumstemperatur. Was bedeutet, dass schon ein kleiner Anstieg zu einer Abnahme der Erträge führen würde. Das gleiche gilt, über den Daumen gepeilt, auch für Mais. Bei einer Erwärmung um 4 Grad würde die Maisernte in den USA, dem größten Erzeugerland, Schätzungen zufolge fast um die Hälfte zurückgehen. Bei den 3 nächstgroßen Produzenten, China, Argentinien und Brasilien, wäre der Einbruch nicht ganz so dramatisch, doch jedes dieser Länder würde mindestens 1/5 der Ernte verlieren. Vor einem Jahrzehnt hätten die Klimatologen vielleicht noch gesagt, dass die direkte Hitze zwar das Pflanzenwachstum hemmen würde, das zusätzliche Kohlendioxid in der Luft aber einen gegenteiligen Effekt hätte. Es würde wie eine Art Dünger aus der Luft wirken. Doch dieser Effekt macht sich am stärksten bei Unkraut und weniger bei Getreidepflanzen bemerkbar. Und bei einer höheren CO2-Konzentration entwickeln Pflanzen dickere Blätter, was erst einmal harmlos klingt. Doch diese Blätter absorbieren weniger Kohlendioxid, was bis zum Ende des Jahrhunderts auf jährlich ganze 6,39 Gigatonnen zusätzliches CO2 in der Atmosphäre hinauslaufen würde. Abgesehen vom Kohlendioxid müssen sich die Nutzpflanzen durch den Klimawandel gegen mehr Insekten zur Wehr setzen, deren erhöhte Aktivität könnte die Erträge um weitere 2-4% mindern, und Pilzbefall und Krankheiten widerstehen, ganz zu schweigen von Überschwemmungen. Manche Sorten wie die Sorghumhirse sind robuster. Doch selbst in den Regionen, in denen solche Alternativen verbreitet sind, ist der Ertrag in letzter Zeit zurückgegangen. Und obwohl Pflanzenzüchter hoffen, hitzeresistentere Sorten zu schaffen, sind ihre jahrzehntelangen Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt. Der natürliche Weizengürtel der Erde verschiebt sich alle 10 Jahre um rund 250 Kilometer Richtung Norden. Aber man kann nicht ohne weiteres alle Felder um ein paar hundert Kilometer verlegen. Und das nicht nur, weil es schwierig ist, die entsprechenden Flächen von den Städten, Autobahnen, Bürokomplexen und Fabrikanlagen zu befreien, die sich dort jetzt befinden. Die Erträge von Feldern in abgelegeneren Regionen von Kanada und Russland wären selbst bei einer Erderwärmung um einige Grad beschränkt, da die Bodenqualität dort schlechter ist. Es dauert mehrere Jahrhunderte, bis die Erde an einer Stelle maximal fruchtbar ist. Die Flächen, für die das zutrifft, sind die, die wir bereits zum Anbau nutzen. Und das Klima verändert sich viel zu schnell, als dass wir abwarten könnten, bis sich die weiter nördlich gelegenen Gebiete entsprechend entwickeln. Und der Boden es ist kaum zu glauben, verschwindet sogar. Es gibt jedes Jahr 75 Milliarden Tonnen weniger davon. In den Vereinigten Staaten wird 10-mal so viel Boden abgetragen, wie von der Natur neu gebildet. In China und Indien ist es 30 bis 40-mal so viel. Selbst wenn wir versuchen, uns anzupassen, sind wir zu langsam. Der Wirtschaftswissenschaftler Richard Hornbeck ist ein Fachmann für die Geschichte des Dust Bowl, eines Gebiets in den USA, das in den 1930er Jahren, nach einer Dürreperiode, von schweren Staubstürmen heimgesucht wurde. Er sagt, die Farmer zu der Zeit hätten sich augenscheinlich an die damaligen Klimaveränderungen anpassen können, indem sie andere Pflanzen angebaut hätten. Aber das taten sie nicht, weil ihnen die nötigen Mittel fehlten. Und so waren sie unfähig, die Lethargie, die Gewohnheiten und ihre tief verwurzelte Identität abzuschütteln. Stattdessen starben die Pflanzen und lösten eine Flut von Folgen aus, die ganze Bundesstaaten der USA und alle ihre Bewohner mit sich riss. Eine ganz ähnliche Entwicklung spielt sich gerade im Westen der USA ab. 1879 entdeckte der Forscher John Wesley Powell, der als Soldat in der Schlacht um Vicksburg seine freie Zeit damit verbrachte, das Gestein in den Schützengräben der Unionstruppen zu untersuchen, eine natürliche Trennlinie, die entlang des 100. Längengrads verlief. Diese Linie trennte das feuchte und daher urbare Land des späteren Mittleren Westens vom trockenen, eindrucksvoll geformten, aber weniger für den Anbau geeigneten Land des echten Westens. Sie verläuft durch Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska und die beiden Dakotas. Er streckt sich im Süden bis nach Mexiko und im Norden bis in die kanadische Provinz Manitoba und trennt die dichter bevölkerten Gebiete voller großer Höfe von dünner besiedelten, weiten Landschaften, die nie so richtig landwirtschaftlich genutzt wurden. Allein seit 1980 hat sich diese Grenze um ganze 225 Kilometer nach Osten verschoben, fast bis zum 98. Längengrad, und dabei hunderttausende Quadratkilometer Ackerland vertrocknen lassen. Eine derartige Trennlinie findet sich auf der Erde nur ein weiteres Mal, zwischen der Sahara und dem Rest von Afrika. Auch dort hat sich die Wüste um 10% ausgedehnt. Im Winter sind es sogar 18%.